Herzlich willkommen bei Aufnahmebereit, dem Podcast für Ankommende und Aufnehmende in der modernen Migrationsgesellschaft. Sie hören diese Episode nicht nur auf den Podcast-Playern Ihrer Wahl, sondern auch auf Radio Orange 94,0.
Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Courage, Mut zur Menschlichkeit.
Mein Name ist Judith Kohlenberger, ich bin Migrationsforscherin an der WU Wien und in der heutigen Folge spreche ich mit Didi Drobner, die Autorin von Ostblockherz, das vor kurzem im Piper Verlag erschienen ist. In diesem Roman beschreibt Didi Drobner ihr mitunter kompliziertes Verhältnis zum Vater, der schwer erkrankt ist. Er spricht nach seiner Migration nach Österreich noch immer wenig Deutsch, sie selbst aber spricht kaum mehr Slowakisch. Und diese Sprachbarriere, um die es im Buch geht, die ist nur eine von vielen Barrieren, die sich durch den Roman ziehen und sich somit auch diesen großen Fragen von Heimat, von Zugehörigkeit und von Verlust annähern. Ja, liebe Didi, schön, dass du heute mein Gast bist. Herzlich willkommen im Podcast.
Dankeschön, danke für die Einladung.
Ich möchte gleich mit einem aus meiner Sicht Kernthema deines Romans beginnen. Das ist aus meiner Sicht diese Sprachlosigkeit. Und das beginnt ganz im Kleinen, im Familiären, die Sprachlosigkeit zwischen Vater und Tochter, die sich eingestellt hat. Einerseits, weil die jeweilige Sprache, in der sich der Vater oder eben die Tochter am wohlsten fühlt oder sich am vielleicht agilsten bewegen kann, unterschiedliche Sprachen geworden sind über die Zeitdauer, weil die Tochter auch jetzt nicht nur Deutsch gelernt hat, sondern vor allem einen massiven Bildungsaufstieg hinter sich gebracht hat und sich auch in teilweise anderen gesellschaftlichen Teilbereichen bewegt, als es der Vater je getan hat. Und dadurch zeigt sich auch diese Sprachbarriere, die Verständigungsbarriere ist ja mehr als nur, was ist meine Erstsprache oder meine Herzenssprache, wo tue ich mir am leichtesten, sondern es ist auch eine generelle, vielleicht kulturelle und auch persönliche Verständigungsfrage, die sich dann äußert in vielen Episoden in einem Schweigen oder in einer Sprachlosigkeit, also viel Unausgesprochenes, das man aber als Leser, als Leserin fand ich, zwischen den Zeilen sehr laut tönen hört, diese Sprachlosigkeit. Ohne das jetzt gleichsetzen zu können, ich kenne eine ähnliche Sprachlosigkeit, auch bei meinem Vater, kein Migrationshintergrund, aber Arbeiterhintergrund. Ja. Also dieses Patriarchale, das sich dann manchmal im ganz lauten Aggressiven, aber dann, wenn es vielleicht um emotionale Fragen geht, im Ignorieren, im Aussparen, im Schweigen äußert, war das auch eines der Themen, das dich dahin getrieben hat zu diesem Roman oder das so stark war auch, dass dann dieser Text daraus entstanden ist?
Definitiv. Die Sprachlosigkeit im Roman, die ist, besteht aus sehr vielen Nuancen. Also da spielt die Migration rein, da spielt die Generation rein, die soziale Klasse und all diese Dinge. Mein Vater ist da natürlich keine Ausnahme. Er ist ein Mann einer bestimmten Generation, einer bestimmten Männergeneration. Und die sind relativ eng geschnürt, was ihr Innenleben angeht. Sie tun sich schwer, über emotionale Dinge zu sprechen. Sie haben das gar nie gelernt. Und das habe ich erst mit der Zeit verstanden. Und gleichzeitig ist er natürlich auch ein Kind seiner Zeit, eines autoritären kommunistischen Regimes, wo kein Platz war, über mehr als das Wesentliche zu sprechen. Und dort, wo er herkommt, also die ehemalige Tschechoslowakei, heute die Slowakei, und die Zeit, aus der er kommt, da ging es um ganz andere Dinge. Das Regime hat die Bürger und Bürgerinnen verstanden, vor allem als Arbeitskraft. Alles, was vom Mainstream abwich, war schlecht. Da gab es keine großen Entfaltungsmöglichkeiten. Und unter diesen Bedingungen aufzuwachsen, das macht ja etwas mit einem Menschen. Und da würde ich dich an einer Stelle korrigieren. Mein Vater ist nämlich mehrfach Akademiker und meine Mama auch. Also ich komme aus einem Akademikerhaushalt, aber aus einem, würde ich sagen, Akademiker-Gastarbeiterhaushalt. Mhm. Sie haben die akademischen Abschlüsse erworben und sind dann in den Westen aufgebrochen und haben wieder bei Null anfangen müssen. Und die Zeit, in der sie nach Österreich gekommen sind, die ganz frühen 90er Jahre, also nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, da sind recht viele Menschen endlich in den Westen aufgebrochen, weil sie das erste Mal überhaupt konnten. Das war ja vorher gar nicht möglich. Da stand die Staatspolizei sofort vor der Tür, wenn man auch nur den Gedanken geäußert hat, dass man weggehen möchte. Das war ja alles sehr repressiv. Und sie kamen nach Österreich und mussten bei Null anfangen. Und die Abschlüsse wurden nicht anerkannt und ihre Qualifikationen wurden nicht anerkannt. Und so ging es ihnen wie vielen anderen Menschen. Und sie mussten in Anführungszeichen minderen Jobs anfangen und waren sich natürlich nicht dafür zu schade. Und haben mir aber genau das mitgegeben, dass die Bildung so unfassbar wichtig ist. Ich habe aber auch gleichzeitig bei ihnen gesehen, dass selbst die Bildung einen in bestimmten Situationen nicht retten kann. Und das war, glaube ich, das, was meinen Vater auch irrsinnig belastet hat, dass er ja alles richtig gemacht hatte. Er hat die Schule gemacht, er hat die Uni gemacht, er hat erfolgreich in Jobs gearbeitet. Aber im Westen wurde das nicht gesehen. Und das Paradoxe dran ist ja, dass gefühlt alle 5 Minuten irgendein Politiker händeringend sagt, wir brauchen die qualifizierten Ausländerinnen, wir brauchen qualifizierten Zuzug. Und da kamen meine Eltern daher und wurden ignoriert. Und das ist unfassbar verletzend und auch wirtschaftlich einfach eine vertane Chance, eine super vertane Chance.
Und das passiert ja heute auch noch im ganz großen Stil, muss man sagen.
Das passiert nach wie vor, genau. Das hat sich leider nicht so viel geändert.
Das stimmt, ja. Also du hast schon auf diesen großen Widerspruch hingewiesen, der sich zeigt da in der politischen Rhetorik über Migration oder über qualifizierte Zuwanderung auf der einen Seite und über die Realität vieler qualifizierten ZuwandererInnen, die dann vor diesem wahnsinnig mühsamen bürokratischen Anerkennungsprozess ihrer im Ausland erworbenen Qualifikationen stehen, wo wir eigentlich immer noch, ich meine, es gab über die Zeit wahrscheinlich kleinere Reformen hier und da, aber grundsätzlich hat sich in diesem schwerfälligen System in den letzten 20, 30 Jahren wenig verändert, auch auf europäischer Ebene nicht, ne? Und da könnte man schon ein bisschen provokant die Frage stellen, was nützt uns eine Öffnung in Richtung qualifizierter Zuwanderung, wenn dann die Leute hier die Qualifikationen, die sie haben, eh nicht anwenden können. Und da eben auch diesen starken, würde ich sagen, ja, eigentlich ist es eine Form des gesellschaftlichen Abstiegs, weil es eine Verlusterfahrung ist, nicht? Also eine Abwertung nicht nur der beruflichen Abschlüsse, die ich habe, die ich nicht mehr hier einbringen kann, sondern eine Abwertung auch meines sozialen Statuses, den ich genossen habe und meines beruflichen, den ich hatte im Herkunftsland, weil ich dann nicht mehr anschließen kann. Also deshalb ist es eigentlich zwei Biografien fast, die sich dann auftun. Einerseits Akademiker, Haushalt, aus dem du kommst, aber gleichzeitig auch die Erfahrung hierzulande als sogenannte Gastarbeiter.
So ist es,
mit ganz vielen, wie du auch beschreibst, so Gelegenheitsjobs, die dann aufkommen und so weiter. Bisschen auch interessant die Unterschiede, dass die Migrationserfahrung deiner Mutter ein wenig anders zu sein schien, auch in der Art, wie sie sich dann verorten konnte in Österreich, als die des Vaters. Und natürlich aber gleichzeitig, das Thema haben wir auch heute noch bei aktuellen Migrationsbewegungen, vor allem für die Männer dieser Autoritätsverlust schwieriger zu vereinbaren ist, vielleicht mit dem eigenen Selbstbild, das man hatte oder das man halt gerne aufbauen würde.
So ist das, ja. Ich glaube, da spielen dann auch soziologische und Genderfragen hinein. Also gerade Männer dieser Generation, aber auch Männer heute wachsen ja mit einem relativ starren Männlichkeitsbild auf. Sie sollen die Provider, die Versorger der Familie sein und verstehen das meistens als ökonomische, wirtschaftliche Versorgung, dass es vielleicht auch eine emotionale Versorgung der Familie gibt. Das kommt jetzt langsam so an. Aber bei meinem Vater war es so, dass er irrsinnig darunter gelitten hat, dass er diese Rolle als wirtschaftlicher Versorger nicht mehr so leisten kann für unsere Familie. Und das hat ihm immer mehr und mehr zu schaffen gemacht. Und irgendwann hat er schlussendlich einfach auch aufgegeben und hat es nicht weiter probiert, hat das gemacht, was getan werden musste, um das Überleben der Familie zu sichern. Und meine Mutter war hier, wie es auch viele andere Frauen, die migrieren, war hier stärker. Sie hat mehr Resilienz gehabt. Sie hat einen größeren Willen gehabt und hat einfach gesehen, okay, sie muss das jetzt irgendwie durchbeißen und eine neue Karriere starten. Das hat sie auch gemacht. Und da hat sie sich dann über die 25 Jahre gut hochgearbeitet, war aber nie dort, wo sie hätte sein können, hätte sie mit ihren akademischen Abschlüssen starten können. Meine Mama war zu Hause in der alten Heimat WU-Professorin und ja, das ist sie hier einfach nie gewesen.
Ich fühle mich so stark erinnert an eine Studie, die ich mit Kollegen vor kurzem unter einer ganz anderen quasi Migrationskohorte durchgeführt habe, unter syrischen Geflüchteten,
wo viele dieser Themen halt natürlich mit einer anderen Schlagseite, aber dennoch aufgekommen sind und wo sich schon zeigt, dass diese Geschlechteraufteilung, dass man sagt, sämtliche Diskriminierungsformen treten sozusagen heftiger bei Frauen auf, gepaart mit Migration nicht so ganz halten, weil einerseits dieser Autoritätsverlust und diese Identitätsveränderung oder Wandel, den man durchmacht, tatsächlich bei Männern oft viel frappanter ist, weil wenn die Erwerbsarbeit wegbricht, dann bleibt oft sehr, sehr wenig über, weil es immer noch für gewisse Männer aus gewissen Generationen weniger eine Option ist, dann Sorgearbeit stattdessen zu machen. Ja, gibt Ausnahmen und so weiter, aber grosso modo. Und bei den Frauen ist das immer noch ein wichtiger Teil der Identität. Und dadurch äußert sich dieser Abstieg dadurch, dass ich Job verliere, dass ich hier irgendwie nicht so Teil der Gesellschaft bin, dass ich mir sehr schwer tue, ins Erwerbsleben zu kommen. Das können interessanterweise dann Frauen, die in der Sorgearbeit viel wesentlich oder mehr aktiv sein müssen, besser offenbar für sich verarbeiten, weil sie diesen Anteil der Identität noch haben. Und der wird eigentlich sogar dringlicher, weil die Kinder brauchen einen noch mehr nach Erfahrung von Flucht, Migration und so weiter. Und das hat einen in dem Fall auch positiven Mehrwert. Das ist ein bisschen ambivalent natürlich, aber das zeigt sich schon. Und bei den Männern kommt dann noch ein Punkt dazu und der würde mich auch interessieren, wie das bei deinem Vater war, dass die gesellschaftliche Zuschreibung an den migrantischen Mann, mitunter vielleicht auch an einen migrantischen Mann, der dann auch migrantisch aussieht, ja oder nein, eine andere ist als an die migrantische Frau. Weil beim migrantischen Mann vielfach auch dieses vermeintliche Bedrohungsgefühl mitschwingt, ja, eine Exotisierung, eine Vorstellung auch gerade aus den, ich sage jetzt bewusst, ehemaligen Ostblockstaaten, ja, ein bisschen was Gewaltvolles, Aggressives, Verhärmtes, wie auch immer. Also Zuschreibungen, die dann mitunter es auch gar nicht leicht machen, in die Gesellschaft hineingelassen zu werden. Wie hat das dein Vater, glaubst du, erlebt, aber auch dann für sich verarbeiten können über die Dauer?
Das ist eine interessante Frage. Ich habe jetzt parallel, während du die Frage gestellt hast, schon sehr aktiv überlegt, was ich darauf antworte. Und ich glaube, dass Frauen hier grundsätzlich besser aufgestellt sind, da möchte ich dir zustimmen, weil sie von Haus aus mehrere Standbeine haben. Das ist zum Beispiel die Sorgearbeit, aber das ist auch die emotionale Stabilität. Ich glaube auch, dass es so tragisch es ist, dass Frauen sehr früh Erfahrungen der Unterdrückung und Ablehnung erleben müssen, macht sie resilienter später. Männer sind sehr üblicherweise gewohnt, dass sie an erster gesellschaftlicher Position stehen und wenn sie dann eine andere Situation erleben, haben sie den totalen Crash, weil sie das können sie dann oft nicht verarbeiten und tun sich schwer, auf Sorgearbeit auszuweichen. Bei meinem Vater war es auch so. Er ist dann auf die Sorgearbeit in unserer Familie ausgewichen und hat das auch gut gemacht. Aber die Schwierigkeit daran ist natürlich die gesellschaftliche Zuschreibung. Also er war dann in den 90ern einer der wenigen Väter, die mich, als ich klein war, zur Schule gebracht hat, von der Schule abgeholt hat, später meinen Bruder zur Schule gebracht hat, abgeholt hat, zu diesen ganzen Aktivitäten mitgekommen ist. Und er war auf weitem Flur wirklich der einzige Mann und auf dem allerweitesten Flur der einzige migrantische Mann. Und ich habe da schon als Kind beobachtet, dass das größte Problem war, dass es wenig Schnittmenge gab mit der einheimischen Bevölkerung. Also es haben sich von Haus aus alle von ihm ferngehalten, weil er wenig Deutsch gesprochen hat. Und er hätte aber genau diese Gelegenheit ja am meisten gebraucht, einfach Alltagssituationen, in denen er sein Deutsch Probe fährt. Und auch schwierig ist dieses vorauseilende, gebrochen Deutsch sprechen mit Ausländern und Ausländerinnen. Das macht so viel kaputt. Also die Leute kriegen das ja mit, wenn sie in Bauarbeitersprech angeredet werden und fühlen sich minder bemittelt und haben dann erst, also dann machen sie erst recht so. Und das habe ich wieder und wieder und wieder beobachten können. Und das war eigentlich das Problem, dass es so wenige und so schlechte Berührungspunkte gab zwischen der autochthonen Bevölkerung und meinem Vater, dem Ausländer. Er wollte das ja unbedingt, aber es wurde ihm wirklich, die Möglichkeiten waren wenige. Und wenn sie kamen, dann waren sie sehr von oben herab. Und das ist einfach auch keine Art, mit einem Menschen umzugehen. Und irgendwann, also ich kann das auch mittlerweile sehr gut nachvollziehen, irgendwann macht man dazu, um sich auch ein bisschen zu schützen und entzieht sich, soweit es möglich ist. Und das ist total schade. Also Das sind viele verpasste Chancen für auch bessere Integration. Also es gibt ja auch ein bisschen eine Bringschuld der heimischen Bevölkerung. Natürlich gibt es auch eine Bringschuld der Migrantinnen und Migranten, aber im besten Fall kommen beide Seiten aufeinander zu und das ist in der Vergangenheit nicht immer passiert.
Ich befürchte, es passiert in der Gegenwart auch noch viel zu wenig. Also wir haben wieder eine andere Studie vor kurzem durchgeführt und da haben total viele Menschen, die hier das mittlerweile eigentlich gut ausgebaute, vorhandene Deutschkursangebot der Republik Österreich absolviert haben, ja, also formell mal, haben ganz viele gesagt, na ja, genau das, was du gesagt hast, dieses Probefahren der Sprache, finde ich einen sehr schönen Begriff. Das fehlt mir, weil ich kenne überhaupt keine Österreicher, die mit mir reden würden im Alltag. Und wo soll ich dann meine Sprache üben? Und dann kommt noch ein zweiter Effekt dazu, der jetzt nicht überraschend ist in einer diversen Stadt wie Wien, aber auch in einem Einwanderungsland wie Österreich. Die Einstiegsjobs, die sich für viele Personen mit Flucht- oder Migrationserfahrung bieten, die sind eher in Sektoren und Branchen, wo gar keine Österreicher arbeiten, weil die Österreicher machen die Arbeit nicht mehr. Und dann sagen die Leute, na schön, dass ihr mir jetzt Deutsch beigebracht habt, aber was ich eigentlich bräuchte am Bau wäre Rumänisch, Bulgarisch, Ungarisch, Polnisch, irgendwas anderes, aber nicht Deutsch. Also das ist jetzt einerseits ein bisschen witzig, ja, erklärt aber auch, finde ich, wie viele Systeme und Strukturen, die wir halt seit vielen Jahrzehnten hier haben in diesem Land, überhaupt noch nicht abgestimmt wurden auf die Realität einer modernen Migrationsgesellschaft. Schulsystem ist ein weiteres, glaube ich, ja. Also vieles, was wir da gerade politisch stark instrumentalisiert besprechen und manchmal auch in sehr verhetzender Sprache besprechen und so weiter und die ganzen Flüchtlingskinder, liegt eigentlich, glaube ich, daran, dass der Lehrplan, die Strukturen, die wir haben, die Ressourcen, die wir haben, der Zugang zu Bildung, den wir haben, von einem mehr oder weniger sehr homogenen Bevölkerungsbild ausgeht. Dass es eh nie in der Form gab, aber das jetzt natürlich ehrlicherweise über die letzten 50 Jahre noch einmal heterogener geworden ist. Und das kann eigentlich nicht funktionieren. Und dann landet man aber schnell in der Ableitung, naja, die Flüchtlinge sind schuld oder die Ausländer sind schuld, da ist man ja sehr schnell in diesem Land tatsächlich. Aber man geht nicht an diese strukturellen Themen heran. Und das, was du jetzt auch gesagt hast, ist ja eines, wo viel reinspielt, nicht? Also dass er war zwar einer der wenigen migrantischen Väter, aber war generell einer der wenigen Väter, die überhaupt dort zu sehen waren, verdeutlicht ja für mich, dass das Patriarchat nicht nur eingewandert ist, offenbar. So ist es, ja. Aber die Diskussion wird so geführt.
Ja.
Ich würde gerne noch einmal auf diese Verlusterfahrungen zu sprechen kommen, weil das fand ich auch so einen starken Topos im Buch. Und das deckt sich auch wieder sehr mit dem, wie wir in der Forschung sozusagen Migration verstehen, dass man ganz häufig in der ersten Generation wahrnimmt, da ist einmal viel Verlust damit verbunden. Nicht nur Verlust der Sprache und der Heimat, sondern auch Verlust des eigenen Statuses, den man hatte in der Heimat, Verlust auch von viel Kapital und finanziellen Ressourcen, weil man nicht mehr dort anknüpfen kann, wo man vielleicht war, ein gewisser Abstieg. Ja. Vieles wird dann auch, und das kommt im Buch, finde ich, sehr, sehr deutlich vor, auf die nächste Generation projiziert. Also die muss schon, am besten sind das lauter Ärzte, Anwälte oder sonstige. Ja.
Die Hoffnungsträger der Familie.
Genau, die dann den ganzen Druck natürlich bekommen, die ganzen Erwartungen, die an sie gehen, vor allem an die, wie du schreibst, die eldest immigrant daughter, also die älteste Tochter in der Familie, die alle schultern muss und auch gleichzeitig so ein bisschen Elternersatz manchmal für die jüngeren Kinder werden muss. Aber die Verlusterfahrung ist ja das eine. Jetzt würde ich ja sagen, nicht nur wirtschaftlich gesprochen, weil wir in einer Wirtschaftsuni sind, sondern generell ist Migration sowohl für die diese Migrationsreise unternehmen, aber auch fürs Aufnahmeland auch ein Zugewinn. Und der Zugewinn, ich finde, da muss man im Buch ein bisschen genauer schauen, damit man den Zugewinn sieht, ja. Auch sozusagen bei deinen Eltern, aber natürlich auch insgesamt gesellschaftlich gesprochen. Wo würdest du sagen, lag in deiner Familie vor allem dieser Zugewinn? Also jetzt das eine, denke ich, war natürlich auf jeden Fall das Regime hinter sich zu lassen, ganz klar. Diese sehr hehren, aber doch abstrakten Werte von Freiheit leben zu können, spüren zu können. Gibt es konkretere Formen des Zugewinns, wo du sagst, das hat auch viele Verlusterfahrungen aufgewogen über die Zeit, auch für deinen Vater?
Ja, definitiv. Aber das war auch so ein zweischneidiges Schwert im Nachhinein betrachtet. Der größte Wunsch meiner Eltern, wie es meistens der größte Wunsch aller Eltern ist auf dieser Welt, ist, ihren Kindern ein besseres Leben zu ermöglichen. Und das war auch die Motivation, warum sie in den Westen aufgebrochen sind. Und man muss sich das ja nochmal in Erinnerung rufen. Anfang der 90er Jahre war die Welt wirklich eine andere. Es gab kein Internet, es gab kein Social Media, es gab noch nicht einmal ordentlich Handys. Also man konnte die Informationen nicht abrufen. Man ist wirklich ins Unbekannte hineingegangen. Und da muss ich sagen, das muss man sich ja auch einmal trauen. Und diese Vision muss man haben, dass es irgendwo anders besser ist, ohne dass man es genau weiß. Was hat man denn hinter dem eisernen Vorhang davon mitbekommen? Eigentlich gar nichts. Man konnte es nur erahnen und hoffen, dass es klappt. Und sie haben das wirklich auf sich genommen, aus dem Wunsch, dass ihre Kinder es besser haben werden. Und dabei wussten sie gar nicht genau, was dieses Besser sein soll. Soll das jetzt wirtschaftlich sein? Soll das politisch diese Freiheit sein? Soll das sozial, gesellschaftlich sein? Wahrscheinlich alles gleichzeitig, ohne dass sie es benennen konnten. Und sie sind, ich glaube, das ist ihre größte Freude im Leben, dass sie das geschafft haben und dass sie das bei mir und meinem jüngeren Bruder sehen können, dass wir wirklich ein gänzlich anderes Leben führen, als sie es getan haben. Und zugleich ist das, glaube ich, auch mit viel Wehmut bei ihnen verbunden, weil sie natürlich tagtäglich zu sehen bekommen haben, dass wir es in vielen Punkten anders und auch leichter haben und sie natürlich wissen, mit welchen Kosten das für sie verbunden war. Und ich glaube, das ist so ein weinendes und lachendes Auge, das in vielen migrantischen Familien vorherrscht und was auch für Konflikte sorgt, weil natürlich will man ja, dass die Kinder mutig in die Zukunft davonzieht. Man gibt ihnen ja diesen Auftrag, geh, du bist der Hoffnungsträger, die Hoffnungsträgerin, geh und erleb viele Abenteuer. Und gleichzeitig möchte man die Kinder aber auch bei sich halten und möchte, dass die Werte bewahrt werden und die Traditionen und die Kultur und die alte Sprache. Und das geht sich beides nicht aus. Und ich glaube, da ergeben sich auch sehr viele Reibungsflächen zwischen den Generationen, zwischen den migrantischen Generationen, die das alles ein bisschen tricky machen, also auch innerfamiliär. Und das ist eigentlich sehr spannend. Und dem wollte ich eigentlich auch mit diesem Buch versuchen, irgendwie nahe zu kommen. Das sind sehr viele Nuancen drin, über die man im Alltag gar nicht so genau nachdenken kann.
Wie glaubst du, hat dich diese Erfahrung als Eldest Immigrant Daughter geprägt? Also einerseits habe ich den Eindruck, das hat dir wahrscheinlich sehr viel Ehrgeiz mitgegeben, sehr viel Ambition, die du auch in vielen Dingen verwirklicht hast, also als Autorin. Du hast einen wahnsinnigen Bildungsaufstieg hingelegt, der auch mit einem sozialen Aufstieg einhergeht. Du bewegst dich wahrscheinlich in ganz anderen Kreisen als deine Eltern. Du hast Zugang auch zu ganz anderen Ressourcen und Möglichkeiten. Du hast auch mittlerweile viel internationale Erfahrung, bist auch gleichzeitig natürlich jetzt gesellschaftlich gesprochen in einer viel globalisierteren Welt dann aufgewachsen und konntest aber vieles von dem auch wahrnehmen. Jetzt nicht als jemand, der Globalisierung entworfen ist und ausgebeutet wird, sondern vielfach auch profitiert davon, als jemand, der in einem industrialisierten Land lebt, aber auch wirklich in diesem Land zu einer, kann man sagen, höheren gesellschaftlichen Schicht gehört. Das war vielleicht auch aufgrund dieser Erfahrung, dass du dich durchbeißen musstest oder dass du auch vieles einfach von dem versucht hast einzulösen, was an Erwartung da war seitens der Eltern. Ich gehe davon aus, dass es aber auch Dinge gab, die anstrengend waren und noch immer anstrengend sind und die vielleicht auch erst über die Zeit so wirklich aufbrechen, weil das ist ja auch ein starkes Thema.
Ja, keine Frage. Also die Sache mit den Eldest Immigrant Daughters ist ja die, das ist ja ein relativ neuer soziologisch-psychologischer Begriff. Die längste Zeit hat man da gar nicht so genau hingeschaut, generell auf migrantische Familien und die Positionen der Kinder und die Rollen der Kinder. Und mittlerweile schaut die Forschung da eben genauer hin und es stellt sich heraus, dass diese Rolle der ältesten Tochter in einer Migrantenfamilie ganz eine spezifische Rolle ist. Und diese Mädchen und diese Frauen übernehmen sehr viele Aufgaben für ihre Familie, aber auch für die Integration. Sie tragen sehr viele Hüte gleichzeitig. Sie sind oft Ersatzmütter, Diplomatinnen, Übersetzerinnen, Vermittlerinnen, Krisenmanagerinnen, Hoffnungsträgerinnen sowieso. Und das wird sehr, sehr früh auf viel zu junge Schultern abgeladen. Das heißt, sie werden sehr schnell erwachsen. Sie müssen sehr schnell erwachsen werden. Sie müssen sehr viel Verantwortung für sich, für ihre Geschwister, aber auch oft die Eltern tragen. Da kommt dann ein Mechanismus namens Parentifizierung zu tragen, also die Umkehr der Eltern-Kind-Rolle. Oft sind die Kinder dann auch die Berater der Eltern oder oft auch die Therapeuten oder Partnerersatz. Also da passieren ganz wilde psychologische Dinge. und die folgen dem einfachen Bewältigungsmuster von migrantischen Familien, die einfach viel zu hohem Druck ausgesetzt sind. Also die, das muss man sich ja in Erinnerung rufen, ganz viele haben eine sehr lange Zeit, viele, viele Jahre oder vielleicht auch ihr ganzes Leben existenziellen Druck, also existenziellen Überlebensdruck, wirklich die Familie durch den Tag zu bringen. Und das führt dazu, dass die Eltern oft in so einem Ausnahmestress sind, dass sie gar keine Zeit haben, über andere Dinge nachzudenken und dann sehr dankbar sind, dass sie Dinge delegieren können. Und Mädchen werden ja oft auch dazu sozialisiert, die Care-Arbeit zu übernehmen und springen dann ein und sind dann natürlich auch froh, einen Beitrag für die Familie zu leisten. Aber das hat einen enormen Rattenschwanz an Konsequenzen und das bringt enorme Kosten mit sich. Und so war es auch bei mir. Ich würde sagen, ich bin einer der weltbesten Krisenmanagerinnen geworden. Und ich würde auch sagen, hätte ich egal welches Problem, ich würde eine andere Eldest Immigrant Daughter fragen, mir zu helfen, weil ich wäre sicher, die könnte das in 5 Minuten für mich lösen. Also das ist wahnsinnig positiv. Ich fühle mich für jede Situation gewappnet. Ich bin sehr widerstandsfähig und resilient. Aber es hat natürlich seinen Preis. Ich habe viel zu früh Dinge gemacht und übernommen, die eigentlich nicht geeignet waren für Kinder. Was das alles mit mir gemacht hat, das kam für mich erst nach und nach durch das Aufwachsen und Reflektieren ans Tageslicht. Und nicht alles davon war leiwand, um es auf Wienerisch zu sagen. Aber ja, gut, ich habe das jetzt überstanden, ich habe das jetzt reflektiert und ich versuche, das Positive mitzunehmen für mich und auch für die Familie.
Man merkt im Buch so richtig auch der Einstieg, wie du halt quasi anspringst, wenn die Krise da ist. Mhm. Also so ein bisschen so diese Normalzeiten da gar nicht, vielleicht weniger präsent zu sein oder sich da auch zu gönnen, sich ein bisschen rauszunehmen. Aber in dem Moment, wo eine Krise da ist, eine Katastrophe, irgendwas passiert, bist du einfach da. Und auch, so hätte ich verstanden, willst was machen. Und es ist auch ganz schwierig, wenn du dann in diesem System bist, in dem Fall jetzt in einem Krankenhaus und man gerade nichts machen kann, weil man halt selber kein Arzt ist oder nicht verantwortlich ist oder halt irgendwie an diesen systemischen Barrieren anstößt. Und dann muss man halt einmal warten und das hinnehmen, dass jetzt gerade gar nichts entschieden werden kann oder dass nicht operiert werden kann und dass man selber auch in seiner Wirksamkeit und Handlungsmacht einfach eingeschränkt ist. Das schien mir ganz, ganz schwierig für die Ich-Erzählerin im Buch. Wir wollen es jetzt nicht mit dir eins zu eins gleichsetzen, aber das kam mir so vor, war ganz, ganz schwierig auszuhalten, weil man einfach viel tun will in diesem Moment und einfach anspringt. Ja, also man ist einfach dann da, weil wie du sagst, die Krisenmanagerin in dir wird dann angesprochen.
Genau, so ist es. Aber gleichzeitig zeigt diese Anfangsszene im Buch auch sehr gut, dass man immer etwas tun kann. Also genau in diesem Krankenhaus übernimmt die Erzählerin und du kannst auch gerne Didi zu ihr sagen, weil das ist ein autobiografisches Buch, also das bin tatsächlich ich, das Mädchen auf dem Cover bin ich und die Hauptperson bin auch ich.
Das Mädchen muss man kurz erklären für alle, die es hören, das Mädchen steht in so einer trotzigen Art und Weise mit so verschränkten Armen, schaut so ein bisschen stur in die Kamera, ist
ein
sehr schönes Bild.
Genau. Ja. Und wenn ich gleich dazu beschreibt, wie die Situation der Aufnahme war, können sich alle das, glaube ich, sehr gut bildlich vorstellen. Klassische Situation, Vater hat eine neue Kamera und sagt zur Tochter, na schau doch lieb, lächle doch ein bisschen. Und meine Reaktion war darauf, die Arme zu verschränken und widerwillig in die Kamera zu lächeln auf meine eigene Art. Genau. Aber zurück zur Krankenhausszene. Dort zeigt sich ja auch, was dann so eine Eldest Immigrant Daughter gleich einmal machen kann. Sie kann übersetzen, sie kann den Vater begleiten. Sie muss vor den Ärzten und Ärztinnen und dem medizinischen Personal souverän auftreten, weil ihr Auftreten reflektiert zurück auf die Familienmitglieder. Das war auch immer unsere Erfahrung und vor allem meine Erfahrung. Meine Eltern wurden ganz oft nicht ernst genommen, wenn sie zum Beispiel mit Behörden oder Ärzten, Ärztinnen Kontakt hatten. Das wurde nicht ernst genommen. Sie konnten sich nicht so gut ausdrücken. Sie waren aus dem Ausland. Ja, da kann man nichts machen. Da müssen Sie warten. Ich gebe Ihnen einen anderen Termin. Bitte setzen Sie sich. Wir nehmen andere Leute vor Ihnen dran. Wenn aber ich daherkam mit meinem akzentfreien Hochdeutsch und meinem sehr seriösen Auftreten und dass ich dann auch schon die Register, also die Sprachregister entsprechend wechseln konnte und vor allem verstanden hatte, dass ein souveränes Auftreten, das vielleicht auf den ersten Blick autochthon rüberkommt, also einheimisch, sehr viel bewegen kann. Und das habe ich super früh verstanden und dann wirklich ganz gezielt im Dienst meiner Familie eingesetzt. Und so war es auch in dieser Szene im Buch, das ist ja auch tatsächlich so passiert, dass ich dann auch jeden Tag oder so gut wie jeden Tag für meinen Vater dort war, mit allen Ärztinnen gesprochen habe, mit dem Pflegepersonal gesprochen habe und ihnen gezeigt habe, da gibt es einen Familienverband dahinter, das ist nicht nur ein sprachloser älterer Herr aus dem Ausland, sondern hier ist jemand, der in seinem Namen Partei ergreift, der sich in Erinnerung ruft und das in akzentfreiem Hochdeutsch. Und in der Situation war es natürlich großartig, aber wenn man drüber nachdenkt, stimmt es mich trotzdem traurig, dass es das halt braucht, um anzuschieben, dass jemand das Sprachrohr ist für Menschen, die nicht sprechen können oder die sich nicht so gut ausdrücken können.
Und überhaupt auch jetzt vielleicht auf der höheren gesellschaftlichen Ebene eine Lobby haben, weil das ist natürlich auch das ganz große Thema. Da sind wir dann irgendwann auch bei der Frage einer politischen Lobby, ja, und haben Menschen, die nicht die Staatsbürgerschaft haben, was immer noch auf viele, viele Personen zutrifft in diesem Land, eigentlich mehr werden. Ja,
ja, ich habe zum Beispiel auch keine Staatsbürgerschaft nach wie vor.
Und das ist einfach ein Faktum, das, glaube ich, für viele Menschen, die sich weniger mit dieser Thematik befassen, unglaublich verstörend ist. Mhm. Weil bei dir, und da kommen wieder diese ambivalenten Zuschreibungen, bei dir würde man sagen, na gut, die würde man schon nehmen, ja, weil die kann perfekt Deutsch und die sitzt irgendwie hier, die schaut doch aus wie wir und da haben wir kein Problem. Das nehmen wir, ja. Aber bei den ganzen Flüchtlingen, da sind wir schon ein bisschen kritischer und so weiter, ja. Bin ja auch der Meinung, dass das sehr viel aussagt darüber, was wir glauben, dass dieses Österreichersein ist oder zu sein hat, ja, und warum wir glauben, dass das so toll ist und so erstrebenswert und dass fast jeder auf der Welt wahrscheinlich im Herzen will eigentlich Österreicher sein, und deshalb müssen wir es ganz, ganz schwierig gestalten für viele Menschen, dass sie hier auch politisch zugehörig werden, und dann überhaupt die zweite Ebene, was würden die denn alle wählen? Also was würde denn das überhaupt mit den Grundfesten der Republik machen? Glaube ich, schwingt auch so ein bisschen als eine Furcht vor diesem vermeintlich Fremden mit, dass er überhaupt nicht mehr fremd ist. Aber ja, das spielt natürlich hinein, ja, weil wenn du auf der politischen Ebene wirklich de facto keine Stimme hast, hast du halt natürlich auch niemanden, der deine Interessen vertritt in einer repräsentativen Demokratie. Aber du bist auch uninteressant, weil du ja keine Wählerstimme abzugeben hast. Also warum sollte sich die Politik um dich kümmern? Und jetzt im Krankenhaussetting, auch vielleicht im übertragenen Sinne, wenn du keine Lobby hast, niemanden, der für dich eintritt, naja, dann kann man dich schon mal nach hinten rein. Ne?
Ja, irgendwann dann kann man
wirst da drüber fahren. Ja, ja, irgendwann wirst du zwar behandelt werden, aber vielleicht nicht priorisiert. Also da schauen wir dann schon. Ja. Das ist leider, glaube ich, auch eine Erfahrung, die jetzt bis in die Gegenwart noch nachwirkt. Und dann kommen da auch noch so Geschlechterdimensionen hinein. Also auch dieses, wird man ernst genommen, wird man nicht ernst genommen? Wie wird auch, welche Form der Behandlung wird vorgeschlagen oder nicht vorgeschlagen? Also ganz, ganz viele schwierige Themen eigentlich, mit denen man schnell auch allein gelassen wird tatsächlich.
So ist es.
Ich würde gerne noch über die Rezeption dieses Buches sprechen, weil mir aufgefallen ist, dass oder vielleicht formulieren wir es so, es gibt jetzt zunehmend, weil einfach insgesamt natürlich die Gesellschaft eine diversere wird und vor allem aber viele Menschen dann auch deiner Generation viel selbstverständlicher damit aufwachsen, dass sie natürlich hier zugehörig sind und dass sie auch diesen, wie gesagt, sozialen und gesellschaftlichen Aufstieg gemacht haben, aber sich auch trauen, eine Stimme zu haben. Und das äußert sich dann in deinem Fall in der Literatur, aber auch Film und Fernsehen, Kultur im weitesten Sinne, wo wir jetzt einfach gerade in der jüngeren Generation viel mehr Menschen mit Flucht- und Migrationserfahrung haben, die auch sehr lautstark eintreten für das, was sie erlebt haben, aber auch für das, was sie fordern und brauchen in ihrem Umfeld. Und dennoch wird das, finde ich, manchmal von dieser vermeintlichen Mehrheitsgesellschaft, die es in der Form eh gar nicht gibt, aber jetzt so, mir fehlt ein besseres Wort, die Autochtonen, manchmal so total überraschend, so alles ist immer ein Einzelfall. Also sozusagen das, was du beschreibst, ist eine singuläre Erfahrung einer Familie, die als in Anführungszeichen Gastarbeiter gekommen ist und wo eben die Tochter sich vielleicht entfremdet hat vom Vater und sich wieder annähert und so weiter. Sehr interessant, und es wird durchaus wohlwollend, finde ich, aufgenommen, aber mitunter noch so gesehen, als wäre das irgendwie eine Ausnahme. Und dann ist die nächste Ausnahme und die nächste. Und mein Eindruck war stark, aber ich befasse mich halt beruflich mit dem Thema Migration,
Du beschreibst eine Erfahrung, die ganz, ganz viele Menschen in diesem Land gemacht haben, ja, die dann vielleicht nicht als Familiensprache das Slowakisch haben, sondern jetzt aktuell wäre es vielleicht eher Arabisch oder anderes. Wir haben viele Menschen nicht nur aus der PKS-Community, sondern darüber hinausgehend auch früher schon aus der Türkei stammend, die auch natürlich immer mit Unterschieden in der jeweiligen persönlichen Geschichte, aber grundsätzlich diese großen Themen, die du da explorierst, also diese Sprachlosigkeit, wie wir gesagt haben, dieser Autoritätsverlust, ja, Generationen, Konflikte und so weiter, das ist doch eigentlich, ich will nicht sagen für eine Mehrheit, aber sicher nicht für eine Minderheit in Österreich zutreffend, sondern betrifft ganz, ganz viele Menschen und sind Themen, die aber dennoch so im größeren medialen und politischen Diskurs noch ganz wenig vorkommen. Was macht diese Art der Rezeption mit dir, wo es auch so ein bisschen fast so manchmal auch dieses, die Vorzeigemigrantin schwingt da wieder ein bisschen mit, nicht? Die toxische Pommes hätte gesagt, das schöne Ausländerkind, dem man halt auch nicht ansieht, dass es ein Ausländerkind ist, weil es spricht wie wir und es sieht aus wie wir. Das ist auch wieder sehr ambivalent, würde ich meinen. Weil es ja, anerkennt ja natürlich deine Leistung trotz allem, ja, die ja für sich ja, auch ja stehen kann ohne die Erfahrung.
Ja, für mich ist in der Rezeption sehr, sehr spannend, dass, also ich habe mit dem Roman unfassbar viele Zuschriften bekommen. Darauf war ich gar nicht gefasst. Also wirklich ganz, 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 ganz viele Leute schreiben mir über Social Media, per E-Mail, teilweise sogar per Brief, woher auch immer die Leute meine Postadresse haben. Und es sind so zwei Arten von Menschen. Viele schreiben natürlich naheliegend bezüglich der Migration, dass sie selber Migrationshintergrund haben oder ihre Eltern oder Großeltern und sie auf irgendeine Art und Weise das in der Familie haben und daraus Konflikte oder Challenges entstanden und sie fanden das ganz toll, dass ein literarisches Werk sich dem wendet. Das war so die eine Seite. Eben auch viele Leute von der PKS-Community oder mit türkischem Migrationshintergrund, die schreiben, wow, also anderer Kulturkreis, anderes Land, andere Sprache, aber ja, genau so ist es bei uns auch oder genau das habe ich auch erlebt. Endlich spricht jemand drüber. Das war so die eine Seite. Und die andere Seite war, wirklich viele Menschen, autochthoner Bevölkerung, also die einheimischen Österreicher und Österreicherinnen, die schreiben gar nicht in Bezug auf den Migrationsaspekt, sondern einfach das Emotionale, den Vater. Wir alle haben Väter. Mhm. Und sie schreiben, ja, auch ich habe einen schwierigen, verschlossenen Vater. Auch ich habe Schwierigkeiten in der Beziehung zu ihm. Wir sprechen nicht, da ist viel Distanz, da ist wenig Nähe. Wir mussten uns das erarbeiten, es ist uns gelungen oder es ist uns nicht gelungen. Und ich fand das eigentlich ganz spannend und das zeigt doch eigentlich die Stärke von Literatur, dass jeder sich da was finden kann. Und genau das ist auch so wichtig, dass es diese migrantischen Stimmen und dieses migrantische Storytelling gibt, weil am Ende des Tages ist alles eine menschliche Erfahrung. Also Leben sind individuell, aber Erfahrungen sind dennoch kollektiv. Und wir sind alle Menschen und wir haben alle eine Geschichte zu erzählen und finden uns wieder in den Geschichten der anderen. Und ich glaube, das braucht es noch viel mehr. Als ich klein war in den 90ern, gab es gar nichts. Es gab wirklich gar nichts. Und die Anweisung von meinen Eltern war auch, wir sprechen nicht darüber. Wir sind ganz, ganz still. Wir assimilieren, nicht wir integrieren, sondern wir assimilieren uns. Wir reflektieren das gar nicht. Wir streifen so viel wie möglich von unserer Herkunft ab und bemühen uns ganz stark und ganz schnell, hier in Österreich anzukommen. Wir wollen keine Probleme haben und wir wollen auch keine Probleme machen. Das war das Credo. Und ich habe irrsinnig viel meiner Identität richtiggehend unterdrückt, weil es auch mir ein Anliegen war, so rasch wie möglich hier anzukommen, weil ich ja auch tagtäglich gesehen, erfahren, gespürt habe, durch rassistische Erfahrungen, wie ungut es ist, wenn man als anders erkannt wird. Und ich wollte nicht als anders erkannt werden und habe es relativ rasch geschafft, auch weil ich die Sprache super gut, super schnell erlernen konnte, akzentfrei. Das war mein großer Vorteil, dass ich dann ganz unauffällig mitschwimmen konnte. Und ich habe das eben nicht mehr thematisiert, nicht reflektiert und habe dieses Kapitel für mich geschlossen. Und habe dann aber viele, viele Jahre später gemerkt, wie es natürlich rumort. Man kann solche Kapitel nicht schließen. Ein Mensch hat viele Facetten, ein Mensch hat oft viele Herkünfte und darüber nicht zu sprechen, ist einfach keine Lösung. Und ich habe dann für mich gemerkt, okay, ich möchte da einmal drüber sprechen. Und das Ergebnis ist jetzt dieser Roman, dieser autobiografische Roman. Und es ist ein wirklich schöner Full-Circle-Moment für mich, weil das jetzt Anlass ist für ganz viele Menschen, mit mir über ihre Erfahrungen zu sprechen, wie es ihnen ergangen ist und das eine super Plattform ist, um weiterzuarbeiten. Und ich finde es auch ganz großartig, dass es heutzutage auch migrantische Medien gibt, wie den Biber oder die Chefredaktion, dass vor allem die jungen Leute viel mehr darüber sprechen. Genau das braucht es auch. Wir müssen da auf eine normale, unpolemische Art über diese Dinge sprechen. In den 90ern und in den Nullerjahren war Migration und Flucht ja nur ein reines politisches Kampfthema. Also entweder wurde nicht darüber gesprochen oder es wurde gleich instrumentalisiert und missbraucht. Und es braucht aber das Ganze dazwischen. Es braucht das Normale drüber sprechen. Und das, finde ich, ist wichtig und richtig, dass das jetzt immer mehr passiert.
Ich glaube auch, dass es ganz stark, oder das hatte ich den Eindruck beim Lesen des Buches, dass man von der ersten Generation, die selber diese Migrationserfahrung machen, man fast zu viel verlangen würde, wenn sie hier ankommen sollen, sie hier orientieren sollen, Sprache lernen, irgendwo wieder mehr oder weniger an die berufliche Karriere, die sie hatten, anschließen, auch wenn es meistens nicht gelingt und so weiter. Und dann sollen sie das aber noch verarbeiten und zum Ausdruck bringen und lobbyieren und sich einsetzen und engagieren und so weiter. Da ist man mit dem nackten Überleben befasst.
So ist es.
Und deshalb natürlich auch aus verständlicher Sicht vielleicht wird da viel projiziert auf die zweite, dritte Generation, die dann da diejenige ist, und das zeigt sich jetzt sehr gut, die halt auch eine gewisse soziale, finanzielle etc. Absicherung erlangen konnte, ja, die es auch geschafft hat, die auch viel mehr als zugehörig wahrgenommen wird als noch die Eltern und die deshalb aber auch vielleicht das Privileg, den Luxus, die Möglichkeit, nennen wir es, wie wir wollen, haben, das auch auszusprechen, ja, weil sie einerseits selber abgesicherter sind, ja, da steht vielleicht ein bisschen weniger auf dem Spiel, aber auch tatsächlich, das bringt mich zurück zu der Sprache oder Sprachlosigkeit, jetzt nicht nur im Sinne von, weil sie Deutsch können, eine Sprache dafür haben, aber auch, weil sie natürlich aufgrund des Bildungshintergrundes und so weiter beschreiben können, was die Prozesse sind, die da geschehen. Also du hast jetzt so Konzepte genannt wie Paternalisierung oder die Eldest Immigrant Daughter und so weiter. Das ist eine Konzeptlosigkeit, die da in der Generation deiner, auch meiner Eltern tatsächlich herrscht. Ja. Weil ich habe die Erfahrung ähnlich gehabt wie viele deiner autochthonen SchreiberInnen. Ich habe keinen Leserbrief geschrieben per Post, aber ich habe es dir vorhin schon gesagt, ich habe mich auch in dieser Beziehung zum Vater sehr wiedererkannt, weil da ist etwas, wir würden es wahrscheinlich in der Forschung intersektional oder wie auch immer nennen, das geht halt über die Migrationserfahrung hinaus. Das ist eine menschliche Erfahrung und das ist auch wahrscheinlich eine generationale Erfahrung. Das ist eine Erfahrung von Patriarchat und was patriarchale Verhaltensweisen mit uns machen. Und da ist natürlich viel, viel mehr drinnen als jetzt nur unter Anführungszeichen die Migration, aber die natürlich auch dann ganz stark wird, fand ich, wenn's um diese Fragen von Zugehörigkeit und Verortung in der Welt geht. Ja. Also da war es irgendwie schon sehr stark spürbar für mich. Vielleicht zum Abschluss noch ganz kurz, du hast es schon angesprochen, diese Politisierung des Themas. Auf der einen Seite, ja, in den 90ern, es war eine Zeit, in Österreich unter Jörg Haider, wo das Thema ganz, ganz stark auf die Agenda gehoben wurde und wo so Stimmen wie die deine wahrscheinlich gar noch nicht möglich waren vielleicht, ja, weil es einfach diese längere Zeit braucht, auch dieses Ankommen hier. Gleichzeitig sehen wir jetzt, ich würde sagen, nicht nur in Österreich und nicht nur in Europa, sondern global, dass natürlich Migration wieder zu einem Kampfthema geworden ist, zu einem ganz starken Kampfthema. Es sind jetzt andere Gruppen und auch vielleicht aufgrund der Globalisierungsprozesse in den letzten Jahrzehnten von weiter her kommend. Aber es sind jetzt vor allem, würde ich sagen, Personen aus dem Mittleren Osten, aus dem arabischen Raum, die noch nicht in der zweiten, dritten Generation hier sind und das artikulieren können, was du jetzt für deine Migrationserfahrung in der Familie artikulieren kannst und die auch vielfach dann deshalb zu Objekten im Diskurs werden, über die viel gesprochen wird, aber die selber immer noch viel zu wenig zu Wort kommen, teilweise auch gar nicht zu Wort kommen wollen, sich nicht trauen oder eben von dieser Sprachlosigkeit betroffen sind. Wer da vielleicht, und ich überlege jetzt laut, eine positive Zukunftsvision, etwas, was uns Hoffnung schenken kann, dass es auch
sehr bald eigentlich jetzt schon eine zweite, dritte Generation geben wird. Zum Beispiel viele syrischstämmige Kinder, die hier geboren sind, hier aufgewachsen sind, die dann in 10, 20 Jahren vielleicht sich ähnlich ausdrücken können, in ähnlicher Weise auch das verarbeiten können, künstlerisch, wissenschaftlich, wie auch immer, was ihre Eltern durchgemacht haben. Wäre das eine Vision, die uns vielleicht auch was anderes an Perspektive mitgibt in dieser Einwanderungsgesellschaft, als das, was wir jetzt haben, diese Abschottung, die es braucht?
Ja, das ist auf jeden Fall möglich, das kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube aber, was es grundsätzlich auch braucht, ist Ehrlichkeit in diesem Diskurs. Also die Einwanderungsdebatte in Österreich wird ja schon sehr, sehr lange geführt und sie wird sehr negativ geführt. Und es wird immer mehr so als PS dazu gesagt, naja gut, Österreich ist schon ein Einwanderungsland und eigentlich könnten wir den Bevölkerungsstand aus eigener Kraft nicht halten. Wir brauchen den Zuzug, wir brauchen die Arbeitskräfte und wir wollen vor allem die qualifizierten Arbeitskräfte. Und diese zwei Informationen werden aber selten ehrlich zusammengeführt. Nämlich man kann nicht nur auf der ablehnenden Bremse stehen und gleichzeitig kann nicht gleichzeitig wahr sein, dass der Wohlstand Österreichs auf ausländischen Arbeitskräften aufgebaut wird. Das muss man einfach auch mal zusammenbringen und auch politisch und da einfach sagen, das ist so, wir brauchen das und wir wollen das und jetzt schauen wir, wie wir da gute Lösungen für den Alltag finden. Ich glaube, das wäre mal ganz, ganz wesentlich.
Das wäre eigentlich das Pragmatische, finde ich. Ja,
und ja,
nicht
absolut.
Diese Form der Abschreckung oder Abschottungsmaschinerie, die man betreibt, weil dann muss man sich nur den nackten Zahlen ansehen, wie du sagst. Ja. Und nicht nur sozusagen Zahlen, wer ist hier, sondern auch, wie werden die Leute hineingelassen. Nicht? Also dieses Potenzial, das ja weit über jetzt rein wirtschaftliches Kapital hinausgeht, das Potenzial auch an Menschen, das man eigentlich liegen lässt und in Kauf nimmt, dass es brach liegt. Ja. Und das dann auch solche Erfahrungen generiert, die du natürlich beschreibst in deinem Buch. Ja. Vielleicht zum Abschluss eine Frage, die ich fast allen meinen Gästen stelle und bei dir möchte ich es gerne koppeln. Ich will dich einerseits fragen, was dir Hoffnung gibt, ich würde es aber koppeln an eine andere Frage, weil das in deinem Buch auch, finde ich, so ein Topos ist, die Frage von Heimat. Was ist für dich Heimat? Was glaubst du, ist für deinen Vater Heimat gewesen oder geblieben oder geworden? Und wie ist dieses Projizieren in die Zukunft von einer Heimat, die wir uns hier schaffen werden, aber die irgendwo dann auch immer ein bisschen unerreicht bleibt, zumindest zu einer eigenen Generation. Wie wirkmächtig ist das? Was macht das, glaubst du, mit der Generation deiner Eltern, aber auch mit vielen anderen Menschen?
Ich glaube, dass meine Eltern und vor allem mein Vater noch sehr an Nationalstaatenkonzepte gekoppelt sind. Und ich glaube, so leid es mir tut, dass mein Vater wirklich seine Heimat verloren hat. Also er hat die wirklich aufgegeben und die neue, das Versprechen der neuen Heimat in Österreich hat sich für ihn nie wirklich auflösen können. Also er wohnt hier, sein Lebensmittelpunkt ist da, unsere Familie ist hier, es geht uns gut, wir sind alle gerne hier. Aber für ihn, das emotionale Zentrum ist nie hier angekommen, weil er nicht angekommen ist, weil er nicht angenommen wurde. Das ist einfach schade, aber das ist jetzt so. Und ich glaube, ein wesentlicher Unterschied zu mir und meiner Generation und auch zur Generation meines Bruders ist, dass wir uns nicht mehr so an diese Länder ketten. Also ich sehe mich als Europäerin und noch viel mehr als EU-Bürgerin. Also wenn ich meine Staatsbürgerschaft abgeben könnte, um eine europäische Staatsbürgerschaft zu bekommen, ich würde das sofort machen. Und in Gesprächen mit Gleichaltrigen merke ich, dass das wirklich die Tendenz ist von der jüngeren Generation, dass sie weg wollen von diesen starren, engen Nationalkonzepten. Bist du jetzt Österreicher, bist du Türke, bist du dies, das, Ananas, sondern sie sehen sich als Europäerinnen, weil es hier auch um eine gemeinsame Geschichte geht, um eine gemeinsame Soziokultur, um dieses gemeinsame Hineinwachsen, vor allem in die EU. Das haben wir uns hart erkämpft. Das ist wirklich auch eines der größten weltweiten Friedensprojekte und darauf können wir stolz sein. Und ich finde es sehr schade, dass so viel negativ auf der EU herumgeritten wird. Also sie hat natürlich ihre Mängel, keine Frage. Aber das ist ein ganz großartiges Projekt und da fühlen sich viele junge Leute dem zugehörig. Und ich glaube, es wird in diese Richtung gehen. Und ich bin grundsätzlich sehr positiver Dinge, weil immer mehr Stimmen zu hören sind, immer mehr diverse Stimmen. kommen rein in dieses große europäische Lied und trauen sich was zu sagen und werden gehört. Und ich glaube, das ist immer der erste Schritt für Veränderung, dass jemand spricht und jemand anderer zuhört.
Ich glaube tatsächlich, in dieser jetzt sich verhärtenden, restriktiven Grenzpolitik zeigt sich noch einmal so dieses letzte Aufbäumen des Nationalstaats. Weil an der Grenze kann der Nationalstaat noch zeigen, wer er ist und was er kann.
Genau.
Ja? Weil dort kann er hart durchgreifen.
So ist es.
Und gleichzeitig aber kommt er von beiden Seiten, glaube ich, unter Druck. Einerseits die supranationale europäische Ebene, aber auch ganz stark die lokale Ebene. Weil ich nehme wahr, wenige würden sehr selbstbewusst sagen, ich bin Österreicherin, Österreicher ist schwierig. Wienerin ist man gerne und schnell. Ja. Und dieses Lokale bis hin zum Grätzl oder wie auch immer, da ist noch viel Identität da, ja, und auch viel Angebot zur Identifizierung aus meiner Sicht. Dann das Nationalstaatliche lasst man aus und dann ist man bei Europa. Und von beiden Seiten erhöht sich dadurch der Druck, finde ich, auf den Nationalstaat. Deshalb glaube ich, ist es gar nicht widersprüchlich, sondern nur folgerichtig, dass wir gleichzeitig eine vermeintliche Nationalisierung sehen, auch im Sinne von Souveränität und Grenzen und so weiter. Aber wir kennen das ja auch nicht. Das wird ja mit Blick auf Patriarchat auch immer als das letzte Aufbäumen beschrieben. Da muss man halt vielleicht auch durch. Aber der lange Atem der Geschichte scheint mir auch eher in Richtung eines supranationalen Identitätsangebotes zu zeigen, ja. Sehr schön. Schönes Schlusswort, glaube ich. Vielen Dank, liebe Didi, dass du heute mein Gast warst. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Ich habe das Buch sehr gerne gelesen, deshalb wärmste Empfehlung. Ich wünsche ihm ganz, ganz viel Erfolg, dass es weit rezipiert wird. Wir haben ja besprochen, dass man da ganz unterschiedliche Dinge hineinlesen kann, im positivsten Sinne, weil es eben nicht nur eine Migrationsgeschichte ist. Im Gegenteil, es ist eine zutiefst menschliche Geschichte, die du erzählst. Und die auch gleichzeitig, finde ich, schon noch eine österreichische Geschichte ist. Das meine ich jetzt ganz, ganz positiv und da kommt, glaube ich, unabhängig vom Nationalstaat noch einmal so eine Mentalitätsfrage hinein und Wertefrage, weil das ist halt auch eine österreichische Erfahrung, die hier reflektiert wird. In dem Sinne, vielen Dank für deine Zeit und dass du heute mein Gast warst.
Danke für das schöne Gespräch.
Und bei euch bedanke ich mich auch, dass ihr wieder mit dabei wart und ich freue mich, wenn ihr in der nächsten Folge wieder zuhört. Tschüss und Baba.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert Aufnahmebereit auf Spotify oder allen anderen gängigen Podcast-Plattformen und folgt Judith Kohlenberger und der Chefredaktion auf ihren Social-Media-Kanälen. Fragen, Anregungen und Beschwerden an aufnahmebereit@wu.ac.at. Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Aufnahmebereit wird ermöglicht durch eine Förderung des Wissenschaftsvermittlungscalls vom Wissen der Vielen der MA7 der Stadt Wien. Danke an die KooperationspartnerInnen von Die Chefredaktion und der Podcastwerkstatt. Podcastwerkstatt.